Heute ist in meiner Sendung zu Gast Frau Barbara Flick. Und deswegen steht diese Sendung unter dem Motto: Sprechen wir uns unter drei Augen. Barbara, unter drei Augen?
Genau, unter drei Augen. Ich habe nämlich ein Auge in der Augenklinik gelassen.
Man geht normalerweise in die Augenklinik, damit man mit gesunden Augen wieder rauskommt. Und du lässt eins dort?
Das Auge nicht, aber es wurde dort so eingeschmolzen von Staphylococcus aureus, dass ich blind wurde, leider.
Auf dem einen Auge bist du also blind?
Ich bin rechtsblind und mir bleibt nichts anderes übrig, als mit dem linken Auge doppelt so gut sehen.
Schaffst du das?
Manchmal.
Manchmal. Das klingt irgendwie schon mit den ersten Worten nach einem heftigen Schicksal. Du hast zwei Seiten. Du hast eine ganz humorvolle, starke Seite, aber dein hartes Schicksal hat diese starke Seite auch ganz schön auf die Probe gestellt und immer wieder mal tangiert. Dann hat diese starke Seite zum Glück immer wieder in dir die Oberhand gewonnen. Und jetzt wagst du es, hierher zu kommen und über diese ganze Geschichte, die wirklich Wahnsinn ist, offen zu sprechen. Und das finde ich ganz toll.
Zum Glück bin ich so ein Naturtalent, wo immer wieder guckt nach dem, was wohltut. Und das kann jetzt auch Musik oder Gedichte auswendig lernen. Mir blieb nichts anderes übrig, als immer wieder zu gucken, was wäre, wenn ich Humor hätte, obwohl der ganz oft weg war. Ja, besonders schlimm war es in der Zeit, als ich mit ansehen und erleben musste, wie nach diesem grausigen Unfall, ich hatte einen Unfall durch einen betrunkenen Autofahrer.
Moment, ein betrunkener Autofahrer.
Frontal.
Frontal in dich reingefahren.
Mehrere Überschläge.
Wahnsinn, alles voll Glassplitter und dann, wer war dann im
und
Einsatz?
Staub und Dreck und alles.
Mhm. Hubschrauber kam.
Ich hatte
dann
großes Glück, den bestmöglichen Schutzengel. Es war sofort alles da, Hubschrauber, der Rettungssanitäter. Ich muss also wirklich sagen, ich hatte das größte Glück im Unglück.
Ja.
Aber ich war auch schwer verletzt und kam so in die Notfallklinik nach Schwenningen und dann von dort, von einer Klinik in die nächste. Später dann mit einem Glaukomanfall in die Augenklinik.
Entschuldige bitte, ein Glaukomanfall, ja. Was ist das?
Dann ist ein zu hoher Druck im Auge und bei mir war das meiner Meinung nach zu 99% eine Folge von Sarotin. Also ich habe so ein Traumamedikament gehabt und ich habe Höchstdosen Cortison gespritzt bekommen und bei beiden steht im Beipack Zettel, kann Glaukomanfälle auslösen.
Ja. Und dann hat bei
und
dir
mit dem kam
ist diese Nebenwirkung, die auf dem Beipackzettel draufsteht, dass es bei dir passiert.
Wenn es nachweisbar wäre, dann wäre das leichter.
Moment, ja. Jetzt unterscheiden wir zwei Dinge. Einmal die harten Fakten.
Ja.
Und wenn das auf dem Beipackzettel steht und bei dir jetzt passiert,
ja,
ist eigentlich der logische Rückschluss,
ja,
dass diese Medikamente diese Nebenwirkung bei dir ausgelöst,
ja,
haben.
Ich hatte noch nie vorher einen Glaukomeinfall und in meiner ganzen Familie gibt es nirgends Glaukompatienten.
Damit ist eigentlich für mich klar, so ein bisschen Ahnung von Medizin habe ich ja, dass das so gewesen ist. Und die nächste Sache war jetzt, wenn es nachweisbar wäre, da kommt jetzt die Justiz ins Spiel.
Oh je.
Du hast mir im Vorfeld schon erzählt, dass irgendwie drei Stationen waren. Erst der Unfall, dann die ganzen Krankenhausbehandlungen mit ihren Nebenwirkungen, unter anderem Verlust von einem sehenden Auge. Und als letztes Justiz. Und irgendwie hatte ich immer wieder das Gefühl, das ist jetzt das Schlimmste gewesen. Das Unrecht auf diese ganze Geschichte obendrauf.
Ach, ich weiß nicht, was da schlimmer war. Also der Verlust eines Auges ist eine Katastrophe, weil ich bin ja Künstlerin.
Mhm. Und Kunsttherapeutin.
Ja. Also zum Glück habe ich einen wunderbaren Beruf. Und ich fand also die Tatsache, dass mir der S. aureus das Auge zerfressen hat, ist einfach eine Tatsache, das war so. Aber die Art, wie dann die Vertuschungen waren und das Verschwiegene drumherum und das Gemauschel und manche Unterlagen. Ich hatte einmal einen roten Zettel, wo drauf stand MRSA, als ich die Rückenmarkpunktion bekam in der anderen Klinik, weil man ja wissen wollte, wie die Infektion zustande kam. Und am nächsten Tag war einfach nicht mehr die Rede davon. Es war dann einfach nicht mehr gewesen.
Aha.
Und später dann in den Gerichtsverhandlungen hieß es, die Kausalität zum Unfall ist nicht nachweisbar, Frau
Dieser
Flick.
Satz zieht sich durch deine Geschichte.
Das ist,
ne,
das Allerschlimmste. Mhm. Ich wollte mal ein Kabarettstück schreiben, aber da kann man kein Kabarettstück schreiben. Da gibt es nur, ja, Ärger.
Da gibt es keine Pointen
Nein,
mehr
da gibt's
und da gibt
keine
keinen lustigen Aspekt mehr drin.
Nein,
ja, ja.
Nein. Unser Professor sagt zu mir, reibt sich sich die Hände, neigt sein Haupt leicht nach schräg nach vorne und sagt, wissen Sie, Frau Flick, Staphylococcus aureus, die haben Sie auch in Ihrem Bad. Die sind überall. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht gleich heul.
Das ist okay. Ja. Das darf man in so einer Lage, denke ich, muss man sogar, weil das ist zum Heulen und dann ist es ja eine Stärke, den eigenen Gefühlen auch ein gewisses Maß Raum zu geben. Dann kann man auch wieder vorankommen. Also dazu möchte ich noch das Stichwort MRSA sagen. Das ist was, was es heute in unseren Kliniken gibt.
60.000 MRSA-Opfer in Deutschland habe ich jetzt im Internet gesehen. Und da müsste es eine Lobby geben. Es müsste wirklich eine beschützende Hand geben, mehrere Hände, die dann diese Klinikopfer so beschützen und beschirmen, dass sie weiterleben und nicht auch noch Rücklagen verbrauchen, wie es bei mir war, mit Lebensversicherung verkaufen.
Du warst dein Leben lang die Schafferin.
Ja, gerne.
Und alle in deiner Umgebung haben das gesehen und gewusst. Mit diesem Unfall bist du aus deinem schaffenden Leben rauskatapultiert worden, in einen völlig anderen Teil des deutschen Daseins hinein.
Also, ich habe immer wieder versucht zu gucken, wie es gut weitergehen kann.
Ich habe hier Kärtchen, die du vorbereitet hast. Ich lese vor. Mein Beschluss, Doppelpunkt unterstrichen. Keine Beißzange werden, Ausrufungszeichen. Lieber Blumen pflanzen und dann ein Smiley daneben. Das finde ich toll. Das ist wirklich eine Höchstleistung, in so einer Lage solche Entschlüsse zu fassen. Und dass die nicht permanent nur durchtragen, das kann ja gar nicht anders sein, aber immer wieder raffst du dich auf und kommst auf diesen Beschluss zurück. Und darum sitzt du jetzt auch hier, weil du es geschafft hast. Du hast wirklich ein Schicksal, das einen Menschen umbringen könnte, muss man mal ganz ehrlich sagen. Du kannst zwar nicht nur lachen, aber du kannst auch lachen. Und du nennst die Dinge konkret beim Namen. Du setzt dich ein für MRSA-Opfer in Deutschland, von denen es viele gibt. Und die Realität darüber wird ja verschwiegen. Darüber werden Menschen belogen. Das hast du am eigenen Leib erlebt. Und nun sagst du, und es sind 60.000 pro Jahr, denen das praktisch genauso geht wie dir. Und das finde ich wirklich mutig und toll, dass du das wagst, vors Mikrofon zu kommen und dich dafür einsetzt.
Ja, genau. Nicht der Erfolg des Rechtsanwalts wird bezahlt, sondern der Streitwert. Das Geld richtet sich nach dem Streitwert. Und was ich rüberbringen will, ist, dass diese Opfer, und da gehöre ich mit dazu, die bräuchten wirklich eine ganz andere Behandlung. Die bräuchten eine Lobby. Ich habe mich rettungslos betrogen gefühlt. Und wenn ich weitergekämpft hätte, was ich ja vielleicht mit anderen Rechtsanwälten oder mit anderen Unterstützungen machen hätte können, aber es ging so viel Lebensenergie kaputt. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt kämpfe ich nicht mehr. Ich pflanze jetzt andere Art von Blumen. Ich möchte jetzt, dass andere Leute das auch hören und andere Leute sich einsetzen für diese betrogenen Menschen, die so schlecht behandelt wurden. Und ich bin sicher, dass sich da gute Leute finden, dass sich da gute Kräfte finden, weil das einzig Beständige ist der Wandel. Ich denke, da muss was passieren. Es kann so in dieser Art nicht weiter so stehen bleiben.
Ja, sehe ich genauso und ich kenne einige Leute, die es genauso sehen. Ich war ja ins Gesundheitssystem involviert, habe das von innen mitbekommen, wie das mal deutlich besser war, immer noch optimierungswürdig, aber deutlich besser und wie es bergab geht im Gesundheitssystem. Nun kenne ich auch einen, der in der Krankenkasse arbeitet, auf höherer Ebene inzwischen. Der ist ebenso entsetzt wie ich, weil er aus seiner Warte genauso sieht wie ich das, was du auch sagst, nämlich es geht gar nicht mehr um den Patienten. Es geht darum, wie viel Geld aus der Situation rausgeholt werden kann, aus diesem Patienten. Und du hast das ganz konkret durchgerechnet, wer all wie viel an deiner Situation verdient hat. Da war zuerst der Hubschrauber, der im Einsatz war. Die haben alle Geld verdient.
Oh je, alle haben verdient. Alle haben Kohle gemacht. Kohle ohne Ende. Also erst einmal der Staat, ja, der hat Alkoholsteuer gekriegt. Der Unfall ist ja durch Alkohol. Die Autohändler, der Alkoholiker, der hat nach 10 Monaten den Führerschein wieder gehabt, hatte dann ein anderes Auto. Ich habe auch ein Auto gekriegt. Die Autohändler haben verdient, die Straßenmeisterei, die Rettungsdienste, die Rettungssanitäter, die Physiotherapeuten, die Psychotherapeuten haben verdient. Die Kliniken, es haben verdient, oh Gott, ja, die Gutachter haben verdient. Oh nee, und die Gutachterprofessoren haben verdient. Der kann ja sich inzwischen ein neues Esszimmer leisten.
Von dem, was er nur durch dich verdient hat.
Alles auf meinem, nicht Rücken, auf meinem Auge. Und die Steuern, die Krankenpfleger, die zahlen ja alle Steuern. Der Staat verdient dran. Es müsste eigentlich heißen, Alkohol für alle, das steigert das Bruttosozialprodukt. Staphylococcus aureus für alle, das fördert den Umsatz.
Oje. Scheiße. Nee,
lieber
sorry,
nicht.
Entschuldigung,
lieber nicht.
Ist mir rausgerutscht, wollte ich nicht gesagt haben.
Ich muss gucken, ich will lieber Pflanzen setzen.
Ja. Du pflanzt aber gerade was Wertvolles, nämlich die Wahrheit. Und die Wahrheit ist was Wertvolles. Du bist ja vielfach belogen worden an verschiedenen Stellen.
Ja, bei uns
Stellen.
Wird viel gelogen.
Ja, und deswegen finde ich, die Wahrheit ist unglaublich wertvoll. Und das, was du gerade gesagt hast, wie viele Menschen an deiner Situation verdient haben, gut, hervorragend verdient haben. Und du selbst, was hast du verdient? Du hast verloren.
Also am Rand, ich habe
du hattest
verloren.
Ersparnisse, hattest eine Lebensversicherung, hattest ein sehr gutes, modernes Auto. Du hattest eine Zeit lang gar nichts, 16,50 Euro im Portemonnaie, das war's.
Damals nach dem Unfall, ja, ich konnte nicht einmal die Fahrt nach Hause von der Klinik, ich war so traumatisiert, dass ich nicht einmal das geschafft habe, dass mir die beste Freundin einfällt, zu sagen, hol mich ab. Nee, da will ich jetzt lieber gar nicht an das Thema.
Ist auch okay.
Es war ganz schlimm.
Ich will einfach nur sagen, dass ich weiß, dass du und viele andere Menschen in ähnlicher Lage verlieren. Ihr habt auch gearbeitet, ihr habt gespart, ihr habt Rücklagen fürs Alter gebildet, ihr habt die richtigen Versicherungen abgeschlossen, ihr habt eure Raten gezahlt, eure Miete sowieso, Wasser, Strom und alles und eure Steuern. Ihr wart absolut super gute Mitbürger hier für unseren Staat. Dann kommt ein Unfall und ihr verliert nicht nur die Gesundheit, sondern auch euer Vermögen und eure Lebenszuversicht und eure Rechte, weil du auch Rechtlosigkeit erlebt hast. Wer sowas erlebt, also viele Menschen müssen da weghören und können sich das nicht mal anhören, weil sie das zu schrecklich finden. Aber die, die es erleben müssen, die können sich nicht rausbeamen oder weghören. Es ist so, die müssen durch. Und sowas zu thematisieren ist eins meiner wichtigsten Anliegen hier, weil ich es toll finde, du hast Lebensmut wiedergefunden. Du wagst dich mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit.
Ich bin sicher, dass sich eine recht interessante, gute Gruppe findet. Da ist ja die Patientenberatung, die sehr gut arbeitet und wo ich Unterstützung bekommen habe, aber die sind alle erst mal noch nicht in trockenen Tüchern.
Aha.
Gell? Also die mauscheln alle in der Politik noch rum. Es ist noch nicht so, dass es eine beschützende Gruppe gibt. Und ich würde gerne mit einem ganz patenten, potenten Menschen, Mann oder Frau unter drei Augen sprechen. Und die Person soll mich anschauen und gucken. Und wir werden gemeinsam, glaube ich, was in die Wiege legen, was konstruktiv ist und wo nicht, also mir geht es wirklich wieder, noch einmal, nicht darum, dass es passiert ist, sondern das Drumherum, wie schäbig das Drumherum gelaufen ist und ich keine Abfindung und keine Rente und nichts bekommen habe.
Ja.
Also nichts ist nicht ganz, ich habe schon einen kleinen Teil, aber die Prozesskostenhilfe, die ich bekam, musste ich wieder zurückzahlen und der große Teil, den haben die Rechtsanwälte bekommen. Ich hatte erst Prozesskostenhilfe bekommen, zugesagt bekommen, dann habe ich mich zum Vergleich nötigen lassen mit 19.000, ich bin immerhin blind, und habe dann 5.700 Euro an das Gericht an Prozesskosten zurückbezahlt. Jetzt könnt ihr selber ausrechnen, was da übrig bleibt.
Also für ein Auge hast du keine 15.000 bekommen.
Nee, 10.
Und stattdessen alles, was du mal hattest, verloren.
Ein bisschen mehr als 10, ja.
Ja, und dafür alles verloren. 10.000 sind nix.
Ja.
Die sind ruckzuck weg, wenn man einfach leben
muss. Nee, das ist alles in Schulden, ja.
Also mehr als in so eine Sendung passen.
Damals war es absolut nicht zum Lachen. Es war wirklich alles andere als zum Lachen. Ich habe jetzt mehr als 6 Jahre Abstand. Ich kam ja mit 2 sehenden Augen rein und dann hat das rechte Auge sich ja auf einmal entzündet. Es war ganz trübe und plötzlich hieß es, oh, Erosio. Und dann fliegen solche Wörter rum und schnell Operation. Und dann kam ich also runter in Operationssaal und manche waren also schon wirklich in Hektik. Als ich dann schon in der Schleuse war mit dem Durchgang zum OP, das ist eine schmale Schleuse, da war zum Glück eine alte Bekannte von mir, die ich von früher kenne, die war die Pflegerin, die Krankenschwester. Zum Glück, zum großen Glück. Aber es gab einen Anästhesie-Josef, ein, glaube ich, polnisch sprechender Anästhesiepfleger. Der nadelt mich an, guckt mich an und sagt, die Totengräber warten schon.
Das finde ich unglaublich.
Ja. Und ich war sowas von, er hat dann die Nadel schon drin gehabt. Ich gucke ihn dann noch an und gucke dann Gott sei Dank die Gudrun an und sage, dafür habe ich jetzt aber keinen Humor. Dann nickt die mir zum Glück noch zu und
dann begann wohl die Narkose.
Ja, da war ich schon weg und ich glaube, ich bin noch nie so schlimm nach einer Narkose aufgewacht wie da. Also es war ganz grausam.
Das hast du mitgenommen in die Narkose,
ja,
ne?
Ja, mhm. Dann habe ich das später dem Professor erzählt und dann hat er gesagt, ja, die haben so eine besondere Art von Humor. Also so wie, das ist normal. Mhm. Und das finde ich absolut nicht normal. Also nee. Ich fand das ganz, ganz wirklich
daneben. Ich finde
es
unmöglich.
Die müssen eine andere
daneben.
Schulung kriegen. Mhm. Na, war eine Schwester, die nenne ich jetzt einfach mal Rabiata. Als es dann wirklich klar war, dass ich nie mehr wieder sehe. Und ich war total verzweifelt. Ich habe an meine Bilder gedacht. Bei mir war gerade ein Umbrienkurs. Ich hätte 10 Teilnehmer haben sollen in Umbrien. Der fiel aus. Ich war nur am Heulen und am Schluchzen. Und da sagt doch unter anderem die Schwester zu mir, wissen Sie, andere haben auch ein Glasauge. Also,
toll. Also
und da muss ich also schon einen Schluck, wenn ich sowas da dann dran denke. Und ja. Darum muss ich halt immer wieder mich am eigenen Schopf rausziehen und sagen, halt, vergiss es, denk nicht da nicht mehr dran. Und ich habe Gott sei Dank eine ganz wunderbare Traumatherapeutin und Trauma wird nie besser, wenn man drüber redet, ja, sondern wenn ich eben Dinge tue, die mir jetzt als nächsten Schritt wohltun. Und jetzt mit Abstand kann ich aber auch noch erwähnen, den Professor R. nenne ich ihn. Ja, es war ja fraglich wegen der Unfallkausalität und dann habe ich gesagt, ja, das Auto hat sich ja oft überschlagen, vielfach überschlagen. Es war voll mit Staub und Dreck und Tausenden von Glassplittern und da war ja die Achse ab und Rad ab und ich war ja übersät mit Dreck und Staub und da kamen auch Glassplitter, die waren ja dann in meinen Haaren und am Hals und im Auge und überall. Da sagt dieser Professor zu mir doch tatsächlich, ja, auch ein Turner, also ein Sportler, ein Turner überschlägt sich und der bekommt auch keine Keime ins Auge. Ja, da bleibt ihm doch die Spucke weg.
Da bleibt ihm wirklich die Spucke weg, ja. Und ja. Vor allem ist es nicht real. Also da ist wirklich so viel Lüge mit im Spiel.
Turner überschlägt sich und kriegt keine Keime ins Auge.
Ja, toll.
Als ob das eine mit dem anderen
genau.
was zu tun hätte.
Genau.
Ja.
Genau.
Und ich war damals so klein und niedergemacht. Ich war nur noch ein Häufchen Elend, da wäre mir gar nichts eingefallen. Mir fiel nichts mehr ein, ich war sprachlos.
Kann in so einer Lage ja eigentlich auch nicht anders sein. Aber du kannst es jetzt chronologisch erzählen
ja.
und du kannst es auch bewerten. Und zwar anders bewerten als damals. Du sagst,
ja.
damals war ich klein. Der redet so einen Unsinn und damit warst du platt.
Stimmt, ich bin sowieso klein und der war ja groß, das ist ein 1,80 Mann oder mehr.
Und du hast wahrscheinlich gelegen also, und er hat gestanden.
Oh, ich darf da nicht dran denken. Mhm. Und auch den anderen Professor immer wieder. S. aureus haben sie auch in ihrem Bad. Die sind
aber
überall.
Aber das
sind
stimmt doch überhaupt nicht.
S. aureus sind Staphylococcus aureus, ist der einfachste, der üblichste Keim, die goldene Kugel, ja, S. aureus, ja. Und die sind tatsächlich überall, aber der Klinikkeim ist nicht überall.
Eben.
Und jetzt haben wir da nämlich einen Punkt, der wurde nie erwähnt. Es war offensichtlich nicht bei mir der MRSA. Es war S. aureus, aber im Prinzip, ob jetzt da MRSA davor steht oder S. aureus, mir ist das Auge zerfressen. Ja?
Mhm.
Und der Punkt ist, dass diese MRSA-Anerkennung, die konnte ja deswegen nie stattfinden unter den Ärzten untereinander. Ich weiß nur, es waren zwei wunderbare Augenärzte. Der eine, dem war das hochnotpeinlich. Dem habe ich angemerkt, dass er was anderes sagen wollte, dass er aber gar nicht anders kann. Und dass er im Team, dass die alle an einem Strang ziehen müssen.
Was glaubst du, hätte der gesagt?
Der hätte mich in den Arm genommen und hätte gesagt, Frau Flick, wir melden das der Versicherung und Sie kriegen eine Abfindung von unserer Haftpflichtversicherung. Da bin ich ziemlich sicher. Aber der war dann ziemlich schnell auch weg und die andere Ärztin, die ist dann versetzt worden. Es sind also insgesamt in meiner Zeit, als ich da war, 3 Ärzte haben die Abteilungen gewechselt.
In welchem Zeitraum?
Ich war zweimal drin, das waren 4 Wochen, also in wenigen Wochen. Und als ich dann später wieder reinkam, ist mein Operateur, der ist inzwischen in Berlin. Meine wichtigen Behandler sind alle woanders. Und was ich auch rausgefunden habe, es gibt eine Bekleidungsfirma in der Nähe. Da ist eine Mitarbeiterin, die hatte genau diesen MRSA-Keim direkt vor mir. Also 8 Tage vor mir war die in dieser Klinik. Und ihr wurde gesagt, dass das von dem Staub von den Textilien kam, ihr Auge. Sie hat nur das Glück, dass sie noch recht Sehfähigkeit an dem Auge hat.
Oh, ja, das ist ja wirklich so heftig.
Das müssen wir der Kripo geben, aber du, ich habe keine Nerven mehr gehabt. Nee, ich habe gesagt, ich zerstöre doch nicht weiter meinen Westhumor. Das müsste eigentlich der Kripo, ich finde es kriminell.
Ja, also diese kriminellen Machenschaften, die laufen im Gesundheitssystem allgemein auch in anderen Bereichen.
Und das sind
aber
andere Kliniken auch, die machen das. Ich weiß von einem mit dem MRSA im Knie, der hat auch keinen Gutachter gefunden, wo ihm das Recht gegeben hätte. Und es dürfte so wirklich gar nicht laufen. Es müsste eine Offenlegung sein und vor allem eine andere Art Umgang. In Holland zum Beispiel, da läuft es so, dass jeder Patient, der in eine Klinik kommt, erst einmal in eine Quarantäneschleuse kommt und genau untersucht wird, ob er überhaupt keimbelastet ist. In Holland gibt es fast keine MRSA-Opfer, das ist in Deutschland deswegen so, weil ganz anders damit umgegangen wird. Und bei meiner Klinik, es gab für 36 Patienten auf dem einen Stock eine Damentoilette, eine Herrentoilette, diese Unsauberkeit, wo die Putzfrau mit einem Feudel über die verschiedene Türklinke und Tür entlang, es war nämlich gleichzeitig zum krönenden Abschluss in dieser Klinik, war die ganze Abteilung mit Norovirus verseucht. Ich hatte also nur zum Abschluss diesen Wahnsinns-Norovirus-Durchfall. Übrigens war ich die einzige Patientin mit einem Einzelzimmer, weil ich eben diesen Keim hatte. Alle anderen waren in Doppelzimmer. Es gibt in der ganzen Klinik nur ein einziges Einzelzimmer.
Sorry, entschuldige die Rückfrage. Ja. Du hattest dein Einzelzimmer, weil du den Keim hast, der sowieso überall ist. Da kriegt man ein Einzelzimmer.
Da sind wir jetzt am Punkt wieder. Ja. Und ich habe von den Rechtsanwälten gehört, ja, wissen Sie, da haben Sie keine Chance. Das kann man nicht beweisen. Da brauchen Sie gar nicht weiterkämpfen. Ich habe ja eine Hornhauttransplantation drauf, der zweite leider, für die Hornhauttransplantation.
Und der kam in dein Zimmer?
Einmal, da habe ich gedacht, jetzt bekomme ich eine Anerkennung. Er hatte keine Chance.
Er hatte keine Chance gegen seine Kollegen, gegen seinen Chef.
Da bin ich ziemlich sicher.
Du hast einen Eindruck gewonnen. Du hast ja Menschenkenntnis. Ja. Und du hast den Eindruck gewonnen, dass da eine Hauptrichtung vorgegeben wird, dass du nicht über die Wahrheit in Kenntnis gesetzt werden darfst.
Genau.
Wer das doch möchte, der wird
sehr viel andere Dinge geforscht, was alles angeblich für andere Entzündungen waren. Und die eine Unfallversicherung hat gesagt, ja, da war wohl vorher schon irgendwas. Also lauter Dinge an den Haaren herbeigezogen. Ich habe 7 dicke Aktenordner. Und da werde ich jetzt demnächst ein großes Feuer machen.
Na, mach doch kein Feuer, pack's im Keller.
Ja, oder ich stelle es zur Verfügung.
Sollte sich mal eine Gruppe bilden, wäre das ein Forschungsprojekt.
Ja.
Ein exemplarisches.
Gut.
Es sind ja auch Dokumente der Zeitgeschichte. Es geht ja nicht darum, dass du dauernd drin wühlst, um dich fertig zu machen, um zu dokumentieren.
Ich habe sie ja auch im Keller.
Was du erlebt hast und was es für Gutachten gibt, die ja teuer waren, hast du ja vorhin gesagt, wie viel die daran verdient haben, die Gutachten erstellt haben, was dann letztendlich drinsteht und das im Vergleich zu deinen Erlebnissen und deinen Eindrücken, von denen ich den Eindruck wiederum habe, deine Eindrücke haben einen sehr hohen Wahrheitsgehalt. Ich kenne ja nun die Kliniksysteme von innen und uns wurden Sachen gesagt wie, passt auf die Frau im Zimmer so und so im ersten Bett auf, die Leute würden klagen, geht gut mit dieser Frau um. Das bedeutet, wir haben sowieso nicht mehr die Möglichkeit, gut mit allen umzugehen. Wir sind viel zu wenig Personal, es geht nicht mehr. Uns wird auch gesagt, kommt runter von eurem Nettsein und Tralala, wobei es gar nicht darum ging, einfach Tralala und Nettsein, sondern verantwortungsvoll arbeiten zu können. Ja? Viele sind in der Pflege und auch unter den Ärzten, die sind wirklich gut und engagieren sich. Aber die Arbeitsbedingungen sind so schlimm entartet, in vielen, vielen Bereichen, in deinen offenbar auch, sodass selbst die besten Leute keine gute Arbeit mehr leisten können,
Oh je, das wäre ein weiteres Thema. Ich arbeite inzwischen auch in der Akademie der Kreiskliniken, Gott sei Dank. Ich kann wieder arbeiten, Gott sei Dank.
Ja.
Ich habe alle Kräfte mobilisiert. Ich übe mich, wie gesagt, in Humor und ich arbeite zum Glück wieder. Aber es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Einrichtungen, wo das Geld ganz oben steht, die mit Profit arbeiten müssen. Und die Pflegedienstleitungen und die anderen, die sind alle zwischen den Stühlen. Die Manager, die sitzen oben. Manche Einrichtungen sind sogar Aktiengesellschaften, wo dann die Anleger Gewinn sehen wollen. Also da heißt es dann bei uns 6,5% oder 12% und so. Ja,
Reingewinn für die Aktionäre wird da versprochen. Naja, ich finde es trotzdem schon mal ganz kurz erwähnenswert, diese großen Zusammenhänge, diese großen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge, wo die rein monetären Interessen im Mittelpunkt stehen, auf Kosten der Menschen, die wie du Patienten sind und wie deine Ärzte und Pfleger dich betreuen. Aus der Situation wird Geld rausgesaugt für Leute, die einfach Geld blasen, durch ihre Aktien anlegen wollen.
Was ganz schlimm war, was wirklich ganz, ganz, ganz arg schlimm war, für mich auch mit anzusehen. Ich hatte ja, als ich da in die Klinik reinkam mit dem Glaukomanfall, 3 Punktionen und habe 3 Kortisonspritzen in das lebendige Auge reinbekommen. Im Abstand von immer eine Nacht oder so dazwischen. Und was für mich ganz furchtbar schlimm war, mit anzusehen und mitzuerleben, wie ein liebenswerter, freundlicher Arzt zu mir sagt, bei der Punktion, vor der Punktion, dann sagt er, wissen Sie, Frau Flick, ich bin jetzt in der 3. Schicht. Ich habe noch keine Pause gehabt. Ich bin in der 3. Schicht. Dann habe ich gesagt, haben Sie was getrunken? Also es tut mir in der Seele weh. Und wenn da bei einer der Punktionen oder bei einer der Kortisonspritzen so ein S. aureus mit rein kann, dann wundert mich überhaupt nichts mehr, weil wir haben einige Mitarbeiter, also auch Ärztinnen, junge Assistenzärztinnen, die werden so ausgebeutet, die kriegen ein ganz kleines Gehalt und machen mehrere Schichten hintereinander, weil es einfach gar nicht geht. Die rennen durch die Flure durch, wie angestochen von einer Kabine zur anderen, oft wirklich ohne Pause. Also es tut mir in der Seele weh. Aber ich bin da wahrscheinlich mit Opfer.
Genau.
Aus diesem Geld machen. Ja? Wenn die nämlich mehr Zeit gehabt hätten, dann hätte ich ganz anders behandelt werden können. Wenn mehr Ruhe da ist, dann kann ich auch ordentlicher arbeiten. Das ist doch in allen anderen Bereichen auch so.
Ja, ja.
Das ist so.
Genau, das ist so.
Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich S. aureus heiße. Heute punktiere ich, morgen spritze ich, übermorgen hole ich der Barbara ihr Aug.
Das war eine Variation des Rumpelstils jetzt.
Ja, genau.
Das ist dein Humor, der doch immer wieder durch.
Ja, immer wieder brauche ich's. Obwohl, manchmal habe ich solche arge, schlimme Humorverklemmungen, weil es gibt nicht für alles Humor. Ich wollte ja, wie gesagt, ein Kabarettstück schreiben. Und dann habe ich gemerkt, nachdem ich mit einer befreundeten Krankenschwester diese Berge von Akten und das alles anguckt habe, es geht nicht. Lieber einmal nicht lustig sein müssen.
Ja, lustig sein ist eine schöne Sache, aber lustig sein müssen, wenn es
beschissen aussieht. Das ist
grausig.
Es geht einfach nicht.
Das ist auch eine Vergewaltigung. Mhm. Ich meine, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, was du mir hier so erzählt hast, uns hier. Alles in Schräglage seit diesem Unfall. Ja? Du warst zuerst Unfallopfer und zwar ein sehr schlimmes Unfallopfer, Hubschrauber und alles.
Mein neues Malmobil, ich hatte nagelneu eingerichtet, mit ausziehbarer Ladepritsche, mit komplett eingerichteten Malutensilien. Also ich habe endlich gerade mal begonnen, richtig toll Kohle zu verdienen. Das Malmobil komplett kaputt, alles kaputt. Unfallopfer.
Genau. Als nächstes dann, Klinik, die dich eigentlich heilen soll, schädigt dich. Und zwar massiv. Klinik geschädigt, in mehreren Kliniken geschädigt, in der Augenklinik und auch in anderen. Erst Unfallopfer, dann Klinik geschädigt. Und dann hättest du wenigstens Recht bekommen müssen. Dann wurde noch das Recht gebrochen.
Ich bin rechts gebrochen, ja.
Und das ist wirklich hart. Ein Knüppel nach dem anderen von allen Seiten. Gerade von da, wo man eigentlich erwartet, dass sie helfen, dass die dann den Schaden vergrößern. Nach so einem Unfall, dass überhaupt auf unseren Straßen voll Besoffene so fahren, dass so ein Unfall passiert, da denkt man eigentlich schon, das darf gar nicht sein, ja. Aber dann muss wenigstens dir in der Klinik geholfen werden und dann muss wenigstens die Rechtsprechung für dich für Recht sorgen. Und beides ist nicht geschehen. Beide Stellen haben den Schaden vergrößert. Ja, also, dass du lebendig hier sitzt, dass du darüber sprechen kannst, das ist in meinen Augen sowas wie nicht nur ein kleines Wunder, das ist schon wirklich was sehr Beeindruckendes, Tolles.
Das war Schwerarbeit.
Schwerstarbeit ist, glaube ich.
Ja, das war schwere
und da wirst
Arbeit.
Du auch noch einiges in dieser Richtung zu leisten haben, aber im Großen und Ganzen ist Boden unter den Füßen.
Na eben, ich habe ja auch diesen wunderbaren Beruf. Ich bin Kunsttherapeutin und ich habe das geschafft. Es ist zwar immer noch nicht ganz rund alles, ich habe es geschafft, trotz meiner Behinderung kreativ zu arbeiten mit wunderbaren Menschen, mit den unterschiedlichsten Gruppen. Und was halt auf dem Schmerzensweg nötig war, ich bin inzwischen Mitglied bei Humorcare Deutschland. Heilen durch Humor. Der Hirschhausen ist unser Ehrenmitglied. Und es klappt nicht immer, ganz bestimmt nicht. Aber manchmal klappt es. Und meine frühere Ausbilderin und Therapeutin hat zu mir irgendwann einmal gesagt, Barbara, was wäre jetzt, wenn du Humor hättest? Und dieser Satz ist für mich mein ganzes Leben einer der wertvollsten Sätze. Und wie gesagt, es klappt nicht immer, aber ich versuche es immer öfter.
Und du hast mir hier eine Karte gegeben, auf der auch eine deiner Devisen draufsteht. Liebe zur Natur, zu Menschen. Das ist noch tiefer als Humor.
Ja.
Das bringt dich auch nach vorne und hält dich im Leben. Und der zweite Satz, ich tue Dinge, die ich liebe. Diese Liebe zur Natur, zu Menschen und dass du Dinge tust, die du liebst, das sehe ich so als Wurzel dafür, dass du nicht nur überlebt hast, sondern dass du lebst, dass du Positives machst aus dem, was dein Leben noch an Möglichkeiten zu bieten hat.
Ja, zum Glück hatte ich da so wunderbare Großeltern, so Ahninnen, Großmütter, die sehr naturverbunden waren und mir da ganz viel mitgegeben haben.
Ja.
Das Bauermädel. Das blickt manchmal durch.
Ja, wenn es darum geht, was im Leben
wie
voranbringen
wächst
kann.
Es weiter, genau.
Ja, da sehe ich schon, stimmt, es ist interessant, wenn
was
du das sagst.
Was mache ich als nächsten Schritt?
Ja.
Nicht alles gucke, was fehlt, sondern was tue ich jetzt als nächstes? Das kann ich auch beim Malen mit einbauen, also in andere Dinge. Das kannst du eigentlich überall mit reinmachen. Nicht immer gucken, was fehlt und was schlecht ist, sondern was brauche ich als nächste kleine Hilfe und als nächsten Schritt? Und da bin ich froh, dass ich bin und mit keinem Menschen tauschen muss und gar nicht so verlogen rumdrucksen muss, wie mancher andere in seine Armani-Schuhe, wie der eine Rechtsanwalt, der mich wahnsinnig geärgert hat. Und ich habe dann so ein Schicking-Gedicht.
Ja, die Zeit haben wir.
Also, es nervt mich nämlich wirklich, dass die so viel Kohle gemacht haben. Der Schicking hat geschrieben, sie wissen alle wohl das Rechte. Warum sie nur das Schlechte tun, ha? Sie wissen wohl, das Rechte brächte die allerschlechtesten Früchte nun. Aha. Also die Kohle muss stimmen.
Ja, ja, genau.
Ja, die allerschlechtesten Früchte. Lieber viel Geld und Lügen. Und da will ich gerne einen Pflock reinhauen.
Also
ein Ende setzen, eine Lobby finden. Die Welt ist nie gerecht, aber man kann vieles schöner machen.
Auf jeden Fall hast du einen Schritt in diese Richtung getan, indem du hier darüber offen gesprochen hast und dazu auch aufrufst.
Ja, ja.
Super.
Ich hatte eine Freundin, die hat mir in die Klinik ihren kleinen CD-Player gebracht.
Nett.
Ja.
Total wichtig,
toll.
Ne?
Das war toll.
Ist doch direkt überlebenswichtig in so einer Lage, ne?
Genau.
Toll, eine Freundin zu haben, die Musik mitbringt. Ja. Gut, ja, in dieser Stunde ist zu Gast gewesen Barbara Flick, eine Kunsttherapeutin, freiberuflich, die hervorragende Arbeit übrigens auch anbietet. Es gibt eine Homepage, einfach googeln, Barbara Flick Tübingen und man findet
www.mal-mobil.info.
Genau. Barbara kann sowas. Durch eigenes Erleben ist sie nicht schlechter geworden in ihrer Arbeit, sondern besser. Das kann ich so gut wie garantieren.
Darf man so lachen.
Und das ist ein Gewinn für Leute, die Kunsttherapie und einfach Kunst brauchen können und mögen. Der Titel der Sendung stand unter dem Motto, sprechen wir uns unter drei Augen. Wir werden uns widersprechen, Barbara, unter drei Augen. Ich freue mich drauf. Dann verabschieden wir uns
Danke.
Für heute. Komm wieder.